Hast du auch den Traum, ein Buch zu schreiben? Vielleicht sogar ein Buch, das dich als Coach bekannt macht und mit dem du so richtig gut für dich werben kannst? Dann bleib heute hier gleich dran, denn in der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit der Buchmentorin und Schreibberaterin Melanie Eschle darüber, wie du dein Expertinnenbuch schreiben kannst. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Endlich Coach – Großes Wagen. Wofür mein Herz schlägt, als Coachin möglichst vielen Frauen Mut zu machen, ihre Coaching-Persönlichkeit zu entwickeln und ein erfolgreiches Business aufzubauen. Mein Podcast ist dein Business-Buddy, der dir regelmäßig zuruft, du schaffst das, fang an, du bist gut, bleib dran, bald hast du dein Ziel erreicht, geh jetzt den ersten Schritt. Hol dir in diesem Podcast den Mut, den du brauchst, um Großes zu wagen. Ein Buch zu schreiben ist für viele ein großer Traum. Den eigenen Lebensweg sortieren, ein Sabbatical dokumentieren, vielleicht auch von dem Segelturn um die halbe Welt berichten oder sogar einen Roman schreiben. Es gibt so viele Anknüpfungspunkte und oft klingt es nach einer Art Lebensaufgabe und auf jeden Fall nach einem Mammutprojekt. Es gibt aber auch noch einen etwas anderen Fokus und das ist das Expertinnenbuch. Und genau darüber spreche ich heute mit Melanie Eschle. Als studierte Germanistin hat sie selbst das Autorendasein lange mit großer Ehrfurcht betrachtet und so eher reinen Wissenschaftlern zugeschrieben. Heute unterstützt sie als Marketingberaterin dabei, Bücher strategisch zu schreiben und zwar eben für die Online-Sichtbarkeit dann auch zu nutzen. Melanie schreibt auf ihrer Webseite, dass es ihr persönliches Rock'n'Roll ist, dass sie mehr tolle Frauen mit ihrem Wissen sichtbar machen kann oder dass die sich mit ihrem Wissen sichtbar machen, eben mit einem Expertinnenbuch. Und ja, ich freue mich auf ein anregendes Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Melanie.
Vielen Dank. Ich freue mich auch, da zu sein, Bettina.
Erzähl doch mal, was dein Ansatz ist. Was sind denn überhaupt genau Expertinnenbücher und welches Ziel könnte damit verbunden sein, ein solches Buch zu schreiben?
Da triffst du, glaube ich, gerade einen sehr guten Knackpunkt, denn das Wort Expertinnenbuch ist auch so ein bisschen kritisch manchmal. Ich weiß das sehr wohl und ich habe es trotzdem gewählt, weil die wenigsten sich natürlich melden würden, wenn es um die Frage geht, wer ist denn Expertin, wer hat genug Wissen, um ein Buch zu schreiben. Und genau das ist sozusagen die Wunde, in die ich meinen Finger legen möchte, weil ich in meiner Arbeit als Marketingberaterin, ich habe fast 10 Jahre im Content-Marketing gearbeitet und bin da so ins Ghostwriting reingekommen. Und da habe ich ganz häufig gemerkt, Männer machen sich sehr viel weniger Gedanken, wer ihr Buch schreibt und was von ihnen in die Öffentlichkeit kommt und ob sie überhaupt Experte genug sind. Meistens sind sie der Meinung, auf jeden Fall ja. Und bei den Frauen gibt es da noch so ein bisschen Nachholbedarf. Und du sagtest ja schon, das ist mein Rock'n'Roll, da will ich ran. Ich möchte einfach, dass dieses Thema, bin ich gut genug, getackelt wird sozusagen und dass wir einfach alle ein bisschen mutiger werden und uns sagen, mein Wissen, meine Erfahrung ist es wert, geteilt zu werden und deshalb Expertinnenbuch. Und um den Bogen noch wieder ein bisschen zu schließen, das sind Bücher, die mein eigenes Wissen verpacken und für meine Zielgruppe ein Problem lösen. Und welche Gründe kann es geben, eins zu schreiben? Das Oberthema ist letzten Endes Sichtbarkeit. Welche Sichtbarkeit das sein soll, da gibt's wieder ganz unterschiedliche individuelle Gründe. Das eine kann zum Beispiel sein, dass man eine thematische Nische besetzen will, zu der es noch gar nicht so viel Literatur gibt. Oder ich möchte meinen Expertenstatus untermauern und vielleicht auch für Panels eingeladen werden oder für Interviews angefragt werden oder einfach auch mit mehr Selbstbewusstsein mehr Geld verlangen können, weil ich mehr als Expertin wahrgenommen werde. Ich habe aber auch schon eine Kundin gehabt, die Role Model werden wollte, weil es in ihrem Bereich kein Role Model gab. Und das haben wir rausgearbeitet. Erst wollte sie tatsächlich ihre Lebensgeschichte schreiben und am Ende sind wir drauf gekommen, nein, du willst Vorbild sein für andere. Es gibt ganz viele Gründe. Vielleicht braucht man auch ein Einstiegsprodukt. Vielleicht hast du ein hochpreisiges Coaching-Programm und möchtest ein günstiges Einstiegsprodukt haben. Das ist auch ein sehr guter Grund, ein Buch zu schreiben.
Ich finde das spannend, dass du auch nochmal Männer und Frauen so gegenüberstellst bei der Frage, wie ordne ich mich eigentlich da selber als Expertin oder Experte ein? Vielleicht weißt du das, ich habe es neulich nochmal wieder gelesen, wenn es um Bewerbungen geht zum Beispiel. Männer bewerben sich, wenn sie ungefähr 50% von dem erfüllen, was da in den Anforderungen stehen. Frauen denken, sie müssten da mindestens 90% erfüllen. Und das ist auch nochmal so ein Beleg dafür, was du gerade gesagt hast. Frauen können durchaus da noch etwas Ermutigung gebrauchen und ich richte mich ja auch speziell an Frauen und die meisten hier der Zuhörerinnen sind auch Frauen und von daher finde ich das auch nochmal einen guten Fokus. Du hast ja gesagt, es geht darum, eigenes Wissen zu zeigen und für die Zielgruppe ein Problem zu lösen. Mhm. Das sind ja die beiden Denkrichtungen, die ich auch immer fokussiere, wenn es zum Beispiel darum geht, wie hast du deine Positionierung und wie bringst du dann auch das auf die Webseite. Das ist ja auch schon mal so ein erster Schritt fürs Schreiben. Und da erlebe ich ganz oft, dass dieser erste Teil, was weiß ich eigentlich, was kann ich eigentlich, dass der gar nicht so schwer rauszukitzeln ist und zu bearbeiten ist. Wenn ich jetzt hier an Coaches denke, die kommen aus einer Weiterbildung, die sind sehr motiviert, die haben viel gelernt von psychologischen Hintergründen, von philosophischen Hintergründen zu ihrer Haltung, warum arbeiten sie so, wie sie arbeiten. Und dann in einem zweiten Schritt aber den Perspektivwechsel zu machen. Alles, was ich in die Öffentlichkeit bringe, bezogen auf mein Business, ist ja nicht nur dafür da, dass ich zeige, was ich drauf habe, sondern ich muss ja irgendwo landen. Und diese Adressatenorientierung, die hast du ja gerade mit angesprochen. Was machst du da auch in deiner Arbeit für eine Erfahrung, diese beiden Dinge miteinander zu verkoppeln? Das finde ich eigentlich ganz spannend.
Ja, und das ist immer wieder in verschiedenen Punkten der Buchplanung und im Schreibprozess von so einem Buchprojekt immer wieder ein Punkt, für den man einen guten Fokus braucht. Zum einen in der Planung. Denn wenn ich meine Zielgruppe nicht ganz genau kenne, wenn ich nicht genau weiß, für wen ich dieses Buch schreibe, dann fehlt mir ein ganz wichtiger Orientierungspunkt. Bei der Themenauswahl, bei der Struktur des Buches, beim Kapitelaufbau, beim Ton, wie ich schreibe und überhaupt, wie ich das ganze Thema angehe. Denn wir wissen natürlich viel, viel mehr, als wir in ein kleines Büchlein verwursten können. Und wenn wir unsere Zielgruppe nicht genau im Blick haben und genau wissen, dann auch noch mal einen Schritt tiefer, welches konkrete Problem wir von dieser Zielgruppe lösen wollen, dann können wir uns leicht verzetteln beim Schreiben, weil es immer mehr wird und von rechts und links dann noch Informationen dazukommen, die alle wichtig sind, aber die jetzt nicht unbedingt auf dieses konkrete Ziel einzahlen. Und da hilft natürlich immer ganz großartig, das wirst du genauso wissen, ein Blick von außen, der dann immer so ein bisschen wieder unsere Frauen auf Spur bringt. Und zum einen bei der Planung schon mal ein Auge drauf hat, dass das ganze Projekt nicht zu groß wird. Und dann beim Schreiben auch immer wieder nachjustiert wird. Und ich ganz oft mache ich das zum Beispiel so, dass ich meine Kundinnen über das Kapitel, wenn sie schreiben, nochmal genau einen Satz schreiben lasse, was soll meine Leserschaft nach diesem Kapitel verstanden haben oder nach diesem Kapitel gelernt haben. Und immer wenn man sich verfranst in Informationen, da oben hinzugucken und sich zu überlegen und abzugleichen, zahlt das da jetzt drauf ein oder sind das nur nette Zusatzinformationen? Also Zielgruppe ist wirklich das A und O, ja.
Uns verbindet ja ein Germanistikstudium und deshalb weiß ich, dass das eigentlich nicht gerade die beste Voraussetzung ist, um überhaupt ans Schreiben zu kommen. Da geht's ja ganz viel um Wissenschaft, um Analysen, um anspruchsvolle und schwierige und, sagen wir mal, mit Marketingkriterien gesprochen, auch nicht gut lesbare Texte, wenn ich so an bestimmte Dinge denke, die ich so in meinem Studium zu mir genommen habe und die ich irgendwie bearbeiten sollte. Wie bist du denn ausgehend von dieser Grunderfahrung dann überhaupt selber zum Schreiben gekommen und auch zum Schreiben von Texten, die dann eben auch mit Interesse gelesen werden?
Also ich glaube, ich habe immer schon sehr, sehr gerne gelesen. Ich habe als Kind in der Grundschule die Kinderbuchabteilung unserer Bücherei durchgelesen und bin dann zu den Sachbüchern übergegangen, weil ich sonst kein Futter mehr hatte. Das war dann sozusagen die logische Konsequenz, dann auch Germanistik zu studieren. Aber wie du schon sagst, Germanistik hat herzlich wenig mit Schreiben zu tun. Aber ich glaube, wenn man gerne liest, ist das so ein bisschen wie mit gerne essen und dann irgendwann gut kochen können. Das gerne lesen mündet dann häufig ins gerne schreiben. Und letzten Endes bin ich dann zu den Texten gekommen, die gut verständlich sind, indem ich in die Content-Marketing-Schiene sozusagen eingestiegen bin und da wirklich alles geschrieben habe, was in die Öffentlichkeit geht. Blogbeiträge, Newsletter, Gastbeiträge für Online-Magazine, für Print-Magazine. Und das alles im Namen von anderen, nicht für mich selbst, sondern im Namen für andere. Und ich glaube, das hat mich ganz gut geschult, genaue Zielgruppenanalyse zu machen, weil es ja nicht für mich war, sondern ich da schon mal einen Blick von außen hatte, weil ich ja extern im Auftrag von anderen geschrieben habe.
Da würde ich auch gerne sofort nochmal anknüpfen. Wir kommen nachher nochmal drauf, welche verschiedenen Angebote du hast und in welchen verschiedenen Rollen du auch unterstützt. Eine hast du ja gerade angesprochen, für andere schreiben. Auf deiner Webseite steht auch Ghostwriting. Wie funktioniert das denn? Also wenn ich jetzt mal so ganz naiv da rangehe, dann könnte ich ja sagen, okay, ich habe so meine Persönlichkeit, ich habe meine Schreibstimme entwickelt, ich weiß jetzt allmählich, was nutze ich für ein Vokabular, wie ist meine Textlänge, mit welchen Metaphern gehe ich gerne um. Wie machst du das, wenn du für andere schreibst? Und wie funktioniert das?
Das muss ich mir tatsächlich alles erarbeiten und sehr genau analysieren, wie derjenige spricht, wie so die Gedankenwelt ist, was das Thema natürlich ist, also ganz klassisch. Ich bin ja nicht nur Germanistin, sondern mein Hauptfach war Kulturwissenschaften und dementsprechend bin ich sehr darauf trainiert, mich in neue Themen einzuarbeiten. Und das ist genauso beim Ghostwriting. Und da erarbeite ich dann immer mit meinen Kunden sozusagen gute Formen der Zusammenarbeit, die zu ihnen passen, wie ich am besten Informationen von ihnen bekomme. Und das ist ganz häufig so, dass wir, also Ghostwriting kann man sich ja nicht so vorstellen, dass mir ein Kunde ein Thema hinwirft und am Ende kriegt er ein Buch mit einer Schleife drumherum zurück und dazwischen sprechen wir uns nicht, sondern es ist eine sehr enge, sehr intensive Zusammenarbeit, in der ganz viel Austausch läuft und in der die Feedbackschleifen am Anfang natürlich noch häufiger sind als zum Ende des Buches hin. Also,
ja. Ich bin jetzt mal ein bisschen gemein und prokel danach ja, im prokel. Sinne von KI oder im Zusammenhang von KI. Wie unterscheidet sich denn jetzt deine Arbeit von der Möglichkeit, auch die KI zu nutzen, um im Dialog mit mir irgendwie mein Buch zu schreiben? Ich könnte ja auch sagen, KI ist meine beste Ghostwriterin.
Kannst du auch probieren, also auf jeden Fall. Und ich bis vor 3 Jahren habe ich diese Bücher komplett ohne KI geschrieben und heute nutze ich sie natürlich auch zur Unterstützung. Ich bin da gar nicht komplett anti, auf gar keinen Fall. Ich merke nur, KI funktioniert nur so lange, wie du einen Qualitätsanspruch hast, den du überprüfen kannst. Wenn du nicht weißt, was ein guter Text ist, dann wird am Ende auch kein guter Text rauskommen. Wenn du nicht weißt, was ein guter Sprachstil ist, dann kommt da auch kein guter Sprachstil raus. Du musst halt vorher schon wissen, was du möchtest, damit das Ergebnis einigermaßen dem entspricht. Und KI nutze ich auf jeden Fall als Sparringspartner für die Entwicklung von Strukturen oder um Deep Dives zu machen, Zielgruppen genauer zu erforschen. Aber das ist immer so ein Sparring. Und ich versuche dabei sehr hart meinen gesunden Menschenverstand nicht beiseite zu schieben, sondern da sehr wach zu sein, weil einfach auch sehr viel Schrott dabei rauskommt. Und da kann ich noch und nöcher Dokumente erstellen, die den Voice of Tone von meinem Kunden widerspiegeln. Am Ende hört es sich doch nicht nach demjenigen an. Und es ist gut als Tool, aber wenn ich die Technik nicht beherrsche, kommt halt nichts Gutes dabei raus.
Du hast was für mich auch ganz Wesentliches gesagt, was ich selber auch in der Kooperation mit KI immer wieder sehe und feststelle. Wir werden nicht überflüssig, weil es immer noch Menschen braucht, die all das bewerten, was da rauskommt. Ja. Und da bist du ja gerade auch drauf eingegangen. Und das finde ich auch eigentlich das Spannende. Wir kriegen in kurzer Zeit ja ganz viel Informationen zu Fragen, die wir reingeben. Aber wir brauchen noch unsere Erfahrung und unseren Menschenverstand, um die Dinge in irgendeiner Form einzuordnen, zu bewerten oder anschließend auch die Fragen zu stellen, die wirklich relevant sind.
Absolut.
Auch das, was dann KI vorschlägt als Folgefrage, das muss ja nicht das sein, was wir für relevant halten. Also das finde ich ganz, ganz spannend. Das ist eine Form von vielleicht Arbeitserleichterung, aber es macht uns ja überhaupt nicht überflüssig. Das finde ich, kann ich gut nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Mhm. Du hast vorhin das Stichwort Content Marketing genannt und da würde ich gerne auch nochmal anknüpfen und zwar bezogen auf die Frage, an welcher Stelle kann ich denn überhaupt jetzt als Coach, als Trainer, als Berater anfangen oder wann ist es sinnvoll, über so etwas wie ein Buchprojekt nachzudenken. Also ich habe viele, ich sag mal auch so aus meiner Erfahrung mit meinen Kundinnen, wenn die so weit sind, dass sie ihre Positionierung erarbeitet haben, dass die Webseite steht, dann kommt so die Frage, so wie gehe ich jetzt in die Sichtbarkeit? Und für viele ist dann schon auch die spontane Antwort, ich schreibe gerne, ich mache jetzt erstmal einen Blog. Mhm. Das unterstütze ich auch immer sehr, weil ich denke, das ist ein guter Start, mittelfristig, als mittelfristige und langfristige Marketingstrategie. Dann ist man ja auch schon mal im Schreiben, auch im strategischen Schreiben. Und so, wenn ich jetzt weiter denke, wann ist der Punkt, dass ich über ein Buch nachdenken könnte?
Mhm. So ein Blog zu regelmäßig zu pflegen, ist ja schon mit sehr viel Planung verbunden. Und ich glaube, da merkt man schon relativ schnell, ob einem das Spaß macht oder auch nicht. Wenn es dir keinen Spaß macht, ist ein Buch wahrscheinlich kein Projekt, was erstrebenswert ist, sondern mehr Schmerzen verursacht, als dass es irgendwie Nutzen bringt. Ich glaube, von meinem Gefühl und von meiner Erfahrung her, solltest du als Coach schon einigermaßen im Sattel sitzen, dein Business am Laufen haben und im Grunde genommen bereit sein für den nächsten Schritt. Damit meine ich, dass man mit Kunden gearbeitet hat, dass man Erfahrungen gemacht hat, weiß, was die Probleme der Zielgruppe sind, welche Fragen vielleicht immer wieder kommen, wo man dann vielleicht auch im nächsten Schritt denken könnte, okay, ich schreibe ein Buch, dann kann das Problem schon mal für eine größere Masse an Menschen bearbeitet werden. Oder aber, wenn du eine Methode hast, die super wichtig und wirkungsvoll ist und damit möchtest du eine größere Zielgruppe erreichen oder mehr Menschen helfen, als du es jetzt kannst im 1-zu-1-Coaching oder im Gruppencoaching. Aber grundsätzlich glaube ich, dass man etwas Erfahrung braucht, um diese Erfahrung dann auch in ein Buch zu verpacken. Denn ich bin überzeugt davon, dass das der große Unterschied ist, dieses Erfahrungswissen, das den Unterschied macht zu den Büchern, die man schnell durch KI vielleicht durchkloppen könnte. Denn alles Wissen dieser Welt ist ja letzten Endes im Internet erreichbar. Ich kann mir YouTube-Videos angucken, wir haben ChatGPT und andere KIs. Aber das, was den großen Unterschied ausmacht, ist das, was wir im zwischenmenschlichen Lernen, unsere Erfahrung, und das, finde ich, macht unser Expertenwissen aus. Und dafür muss ich natürlich auch ein bisschen Experten- und Erfahrungswissen angesammelt haben, um da den Mehrwert zu bieten zu dem, was sowieso alles schon kostenlos erreichbar ist.
Das ist auch eine Strategie, die ich im Moment, oder ein Gedanke, den ich im Moment auch von allen möglichen anderen Richtungen beobachte. Ich bin bei LinkedIn auch aktiv und da, als ich da angefangen habe vor gut 6 Jahren, da konnte man mit so einem Post 5 Tipps für irgendwas durchaus noch Reichweite haben. Das ist ja heute völlig ausgeschlossen. Das hat sich ja total geändert. Dieses reine Wissen, das will keiner mehr lesen, sondern man möchte, wie du sagst, die Erfahrung haben, den Blick auf die Dinge. Auch nicht das pure Zitat, sondern meine Deutung eines Zitates. Und das finde ich auch, Das macht es vielleicht ein bisschen anspruchsvoller oder schwieriger, aber es finde ich auch spannend, weil man ja darüber auch die Menschen viel besser kennenlernt und damit zahlt das Ganze ja auf dieses große Ziel Vertrauen aufbauen auch ein.
Absolut, absolut. Und gerade wenn man zum Beispiel auch ein Online-Business hat, ist es ja auch viel schwieriger geworden, da Kunden tatsächlich an sich zu binden. Und da brauchen wir einen Vertrauensvorschuss und den kriegen wir nur, wenn wir uns menschlich zeigen, unsere Erfahrungen teilen und einfach sehr nahbar dann werden.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen konkreter werden, ich stelle mir jetzt mal die Coach vor, die hat jetzt schon ein bisschen Erfahrung, die hat mit verschiedenen Kundinnen gearbeitet oder Kunden, die hat eine Vorstellung davon, was sind häufige Probleme, Schwierigkeiten, die ich mit meiner Arbeit durchaus lösen konnte. Und die hat jetzt die Idee, ich will ein Buch schreiben. Dann stellt sich ja auch die Frage, will ich das jetzt so nach meiner Fassung und Vorgabe oder mit deiner Unterstützung oder wie auch immer. Und dann gehe ich ins Self-Publishing, da redet mir keiner rein, wie ich das strukturieren soll, ob ich das bei Books on Demand dann mache oder bei Amazon oder aber suche ich mir einen Verlag. Das ist ja, ich meine, es liegt ja auf der Hand, dass es wahrscheinlich etwas schwieriger ist, über einen Verlag auch ins Schreiben oder zu einem Buchauftrag zu kommen. Dennoch, glaube ich, lohnt sich mal der Gedanke, das gegenüberzustellen. Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Mhm. Also vielleicht vorweg, ich bin prinzipiell eine Verfechterin des Self-Publishings, weil ich der Meinung bin, dass das Wissen auf die Straße muss. Und das wird auf jeden Fall passieren, wenn ich es selber in die Hand nehme. Und ich finde auch, das Buch sollte für das eigene Business, auf das eigene Business einzahlen und als Marketing-Tool genutzt werden. Und da habe ich, wie du schon sagst, im Self-Publishing sehr viel mehr Freiheiten. Ich kann da QR-Codes einbauen, auf meine Webseite verweisen und viele coole Dinge für mich selber machen. Der Nachteil ist natürlich, dass es mehr Arbeit ist. Ich muss mich da in verschiedene Dinge reinfuchsen. Was keinen großen Unterschied macht, ist das Marketing für das Buch. Denn als Erstautorin, wenn ich es geschafft habe, in einen Verlag zu kommen, heißt das nicht automatisch, dass für mich auf der Frankfurter Buchmesse ein separater Stand aufgebaut wird, sondern da laufe ich auch sehr schnell unter ferner Liefen, wenn ich jetzt keinen Promi-Status habe. Das heißt, das Marketing ist in beiden Fällen immer noch sehr umfangreich, wenn ich möchte, dass das Buch eine größere Reichweite bekommt. Zu deinem Einwand, dass es schwierig wird, an einen Verlag zu kommen, das stimmt. Allerdings kenne ich auch andere Geschichten. Ich habe zum Beispiel ein Buch geschrieben zum Thema digitale Events. Und das war im März 2020 natürlich ein brandheißes Thema, als wir in den ersten Lockdown gegangen sind. Und da habe ich mit der Agentur, für die ich gearbeitet habe, sofort einen Buchvertrag bekommen. Und wir haben das damals innerhalb von 8 Wochen geschrieben. Das war ein Trendthema. Das musste schnell auf die Straße gebracht werden. Das musste schnell geschrieben werden. Und das war innerhalb von 6 Monaten tatsächlich auf dem Markt. Wenn ich aber ein Longform oder ein Evergreen-Buch schreiben möchte, dann wird es schwieriger, wenn das Thema schon besetzt ist auf dem Buchmarkt. Also ich will damit sagen, es ist nicht unmöglich. Aber nichtsdestotrotz bin ich Verfechterin des Self-Publishings, weil ich da als Autorin sehr viel mehr Gestaltungsraum habe und Umsetzungspower.
Das heißt, ich bin da ja auch, was das Thema angeht, wahrscheinlich freier in meiner Gestaltung und muss mich da nicht eben irgendwelchen Konzeptionsgedanken oder Strategien eines Verlages fügen. Kannst du mal ein paar Beispiele nennen, so aus deiner Arbeit? Was sind denn überhaupt Themen, über die jetzt Coaches und Berater Bücher schreiben können? Mhm. Also wie breit, wie eng, wie ist da der Fokus?
Ja, das hängt natürlich immer auch ein bisschen mit dem Ziel zusammen, was ich mit dem Buch erreichen möchte. Ich habe zum Beispiel einen Keynote-Speaker, der über ein flexibles Mindset spricht und der hat ein Buch über Spontanität geschrieben. Das nutzt er, um es sozusagen als Upsell zu verwenden. Wenn er von Firmen gebucht wird, können die das zum Beispiel ihren Mitarbeitern auf den Platz legen oder als Geschenk zum mit nach Hause nehmen an einem Business-Event. Damit hat er total gute Sicht, Reichweite auf Google bekommen. Oder aber ich habe eine Frau, die hat multiple körperliche Behinderungen. Und das war die, von der ich schon anfangs kurz erzählt habe, die ihre Lebensgeschichte schreiben wollte, wo ich dann aber immer sehr kritisch bin und sage, Lebensgeschichten, wenn du jetzt nicht Harpe Kerkeling bist oder Karl Lagerfeld, dann interessieren Lebensgeschichten leider, so spannend sie auch sein mögen, nicht unbedingt die große Masse. Wir haben es aber so drehen können, dass ihr eigentliches Anliegen war, ein Role Model zu sein, wie man mit mehrfachen Behinderungen trotzdem ernst genommen werden will und was es da alles zu beachten gibt im Umgang und im Auftreten. Ich habe Coaches, die trainieren junge Führungskräfte, also die vom Angestellten in die Führungsrolle gehen. Die haben ein Buch geschrieben, das ging so in die Richtung, das einzige Buch, was du über Führung lesen musst. Und da waren so die 7 wichtigsten Strategien, um eine gute Führungskraft zu sein. Also so knapp und kompakt kann es sein, um genau dieser Zielgruppe, junge Führungskräfte, wirklich ein gutes Buch an die Hand zu geben, wo das Wichtigste schon drin steht. Eine Kundin orientiert sich neu, ist auch Coach und Beraterin für Profimusiker. Und die hat festgestellt, das größte Thema, was ihre Kunden oder Klienten haben, ist eine ganz spezielle Form von Stress, die besonders Musiker betrifft, weil die vom Berufsleben ins Privatleben, also es vermischt sich da sehr. Und die positioniert sich gerade neu in Richtung Stressmanagement für Profimusiker. Und da in diese Nische geht das Buch. Also solche Dinge können das sein.
Spannend. Das sind ja jetzt ganz viele verschiedene Themenausrichtungen. Mhm. Du hast zwischendurch auch schon mal von einer Funktion gesprochen, die das Buch hinterher hat, als du gesagt hast, dieser Speaker nutzt es dann als Upsell. Ja. Vielleicht können wir nochmal den Blickwinkel darauf lenken, welche Funktionen kann so ein Buch erfüllen, wenn ich jetzt, so wie wir vorhin skizziert haben, sage, ich bin schon erfahren, ich habe meinen Blog und jetzt will ich ein Buch schreiben. Ich gehe mal davon aus, ein Schmerzpunkt bei denen, die dann das Projekt starten, ist schon auch immer noch, ich brauche regelmäßig neue Klienten. Setzen wir das mal voraus. Und ich brauche wahrscheinlich auch immer wieder noch mehr Sichtbarkeit. Das sind ja eigentlich die Standardschmerzpunkte, die jeder im Online-Business in irgendeiner Weise hat. Und wenn ich jetzt übers Buch nachdenke, welche Zielrichtungen und Funktionen im Marketing-Zusammenhang kann es denn da geben?
Also ich komme aus dem Content-Marketing. Ich finde natürlich, ein Buch ist eine wahnsinnig gute und langlebige Content-Quelle. Wenn ich, das mache ich noch selten, wenn ich für Kunden Content-Marketing-Strukturen aufbaue, dann bin ich immer sehr glücklich, wenn die ein Buch haben, was sie mir zur Verfügung stellen können, weil ich dort ganz viel rausziehen kann. Ich kann Postings für Social Media daraus ziehen. Ich kann da sozusagen kleine Skripte für Videos rausziehen, Newsletter. Ich kann Kapitel als Blogbeiträge veröffentlichen. Ich kann es auch super gut für PR-Maßnahmen nutzen. Zum Beispiel, wenn ich kenne mich bei den Coaches nicht so richtig gut aus, aber wenn ich zum Beispiel Familien coache, in einer guten Kommunikation miteinander, dann würde ich mein Buch nehmen und vielleicht 2-3 Monate vor Weihnachten an Zeitschriften und Radiosender rantreten, weil ich weiß, zu Weihnachten ist immer das Thema Streit in der Familie. Und mich dann als Interviewpartner anbieten oder als Experte, wenn sie O-Töne brauchen. Das finde ich ist immer eine wahnsinnig gute Anknüpfungspunkt, dass mein Thema auf aktuelle Themen anzupassen und mich dann so als Experte zu positionieren. Mhm. Es ist auch ein super Einstiegsprodukt, was ich auch großartig finde, ist, wenn das Buch mir meine Werbeanzeigen finanziert. Also wenn ich ein Mini-Produkt habe, mein Buch, und das vielleicht für 8,90 Euro verkaufe und dann aber keinen Gewinn davon abschöpfe, sondern meine Werbeanzeigen nur auf diesen Buchverkauf ausrichte und dadurch Menschen in meine Newsletterliste bekommen. Und dass sich so ein selbst befeuerndes System wird.
Das ist auch etwas, vielleicht ergänze ich das gerade nochmal für unsere Zuhörerinnen, so im, was da der Funnel ist, der dahinter steckt. Also wenn du sprichst jetzt von Werbeanzeigen und von Refinanzieren, ja. Also es ist ja, funktioniert ja oft so, ich habe ein beispielsweise irgendein kostenloses Angebot, ein Worksheet, einen kleinen Test, irgendetwas, was ich anbiete. Dafür schalte ich Werbung, die mich natürlich Geld kostet. Und in dem nächsten Schritt kann ich dann auch so ein Mini-Produkt für einen kleinen Beitrag noch anbieten, was in dieselbe Suchrichtung, Suchintention gehört, die Leute dazu motivieren, das zu kaufen. Dann haben sie noch mehr Mehrwert von mir und gleichzeitig ist es für mich dann eben die Möglichkeit, so die Anzeigen zu refinanzieren, also über ein Freebie zu einem Mini-Produkt und das Ganze als Funnel bei Werbeanzeigen zu nutzen. Das kann ich mir auch gut vorstellen als Strategie.
Ich habe zum Beispiel auch ein Buch einer Kundin in einen Online-Kurs umgewandelt. Das war großartig. Sie stand weiterhin als Keynote-Speakerin auf der Bühne und ich hatte ihr Wissen zu diesem einen Thema kompakt in einem Buch und habe das dann umgesetzt in einen Online-Kurs. Während sie weiter auf der Bühne stand, konnten wir abgleichen und das konnte sie aus der Hand geben. Genauso wie ich es mache, wenn ich zum Beispiel für Kunden Content für LinkedIn erstelle. Die können das Buch abgeben an eine virtuelle Assistentin zum Beispiel und haben dann schon Content, der abgesegnet ist. Mhm. Und das Tolle an so einem Buch ist ja, dass wir uns vorab sehr viel Gedanken über die Struktur und die Inhalte gemacht haben und wir die dann nochmal hervornehmen können und da zum Beispiel unser Marketingjahr mit planen können. Wenn wir 12 Kapitel haben, wenn wir 10 Kapitel haben, dann haben wir ja schon Content für ein ganzes Jahr. Machen daraus einen Blogbeitrag, einen angepassten Newsletter, einzelne Postings und haben da schon mal ein ganz tolles Grundrauschen, wo wir dann mit aktuellen Postings nochmal die Gegenwart mit reinbringen können.
Ja, und wie du schon sagst, der Vorteil dabei ist, ich habe das alles schon mal reflektiert im Hinblick auf Nutzen für meine Zielgruppe. Das heißt, alles, was ich dann poste und in die Öffentlichkeit bringe, das hat in jedem Fall diesen Nutzen.
Ganz genau, ganz genau. Ich kann da auch YouTube-Videos draus ableiten. Ne? Wenn ich ein Kapitel, ein Thema behandle, dann habe ich schon genau den Content, den ich für ein YouTube-Video brauche oder kann da dann auch wieder kleinere Short-Videos draus ableiten. Also das kann man sehr, sehr geschickt, sehr lange nutzen für sich, wenn man einmal den Gehirnschmalz investiert hat.
Muss ich mir das denn vorher schon überlegen, zu welchen Bereichen ich dieses Buch einsetzen möchte oder welche Rolle das dann in meinem weiteren Marketing spielt? Oder mache ich mir vorher eher nur die Gedanken über das, was du vorhin gesagt hast, nämlich Thema und Nutzen für Zielgruppe?
Ich glaube, erstmal zählt die Zielgruppe. Wenn die es nicht liest, dann ist das Buch wertlos. So, es muss ja auch fundiert sein. Aber alles, was ich eben erzählt habe, das sind sozusagen Add-ons, wie ich das Buch weiter für mich nutzen kann und den Inhalt für meine Sichtbarkeit, für mein Marketing recyceln kann, um das Maximum am Ende da wieder rauszuholen.
Du schreibst ja auf der Webseite, eine Rolle haben wir vorhin schon angesprochen, die Ghostwriterin. Da steht aber dann eben auch noch Autorin, Ghostwriterin, Buchmentorin, Schreibberaterin, Marketing-Expertin. Mhm. In welchen Rollen bist du denn unterwegs, wenn du eine Buchproduktion begleitest?
Hauptsächlich würde ich sagen, als Buchmentorin und als Schreibberaterin. Wenn das Buch fertig ist, wäre so, das ist das primäre Ziel und danach kann man dann noch gucken, wie das weiter verwertet wird für das eigene Marketing. Aber bei einer Buchproduktion würde ich sagen Buchmentorin und Schreibberatung.
Jetzt knüpfe ich mal bei der Schreibberatung an. Das ist ja ein Wort, was man so von den Bestandteilen her sich erklären kann. Also du berätst dabei, wie geschrieben wird. Aber das ist ja was sehr Umfängliches. Ich habe auch auf deiner Webseite gelesen, dass du da auch eine zusätzliche Ausbildung in Freiburg gemacht hast an der Uni. Das heißt, das ist ja etwas Komplexes. Was tut denn genau eine Schreibberaterin?
Also wir haben an der Uni Freiburg tatsächlich ein nebenberufliches Studium absolviert, weil es tatsächlich ein Forschungsfeld Schreiben gibt. Also die Schreibforschung gibt es seit den 60er, 70er Jahren. Und das, was bei uns im Kopf passiert, ist wahnsinnig komplex beim Schreiben. Und deswegen müssen wir ein Buch, was ja ein sehr großes Schreibprojekt ist, auch sehr genau planen, weil unser Arbeitsspeichergehirn sehr schnell überfordert ist mit der Menge, die da passiert. Und wir haben in der Schreibberaterausbildung eine nicht direktive Schreibberatung gelernt. Das heißt, wenn du mit mir oder zu mir kommst und ein Buch schreiben willst, dann werde ich dir nicht sagen, wie du zu schreiben hast, sondern ich werde mir sehr genau anschauen, was für ein Schreibtyp du bist und dir nach Kräften helfen, Methoden zu liefern oder dir anzubieten, dass du möglichst gut in den Schreibprozess kommst. Und da gibt es im Grunde genommen in der Schreibforschung unheimlich viele Einordnungen von Schreibtypen, aber letztendlich konzentriert es sich auf zwei Typen, die Strukturfolger und die Strukturschaffer. Mhm. Eigentlich kann man jeden in eine von diese beiden Schubladen stecken und dann sei noch dazu gesagt, keine von beiden ist jetzt besser oder schlechter. Man hat nur andere Arten zu denken und diesen Schreibprozess zu durchlaufen.
Und wie? Magst du das mal erklären?
Ja, sehr gerne. Es ist im Grunde genommen ganz einfach, denn die Strukturschaffer, die haben relativ wenig Angst vom weißen Blatt und fangen an zu schreiben, weil sie das Gefühl haben, alles im Kopf zu haben. Und es ergibt sich dann beim Schreiben die Struktur. Sie schaffen die Struktur beim Schreiben. Und die Strukturfolger sind da ein bisschen respektvoller mit dem weißen Blatt, denken sehr viel länger über die Struktur nach, über das, was sie schreiben wollen. Und wenn das dann einmal steht, dann wird es genau Punkt für Punkt abgearbeitet. Und so hat jeder seine Vor- und Nachteile, denn wenn die Strukturschaffer, die beim Schreiben einfach gucken, wo es sie hinführt, ein Buchprojekt im Ansatz haben, die verzetteln sich natürlich leicht und wissen nicht mehr, wo vorne und hinten ist, wenn sie nicht irgendwann sich eine gute Struktur, eine gute Gliederung überlegen. Und die Strukturfolger haben überhaupt keine Kapazität, noch kreative Dinge, zusätzliche Informationen in ihre Gliederung zu integrieren, weil das haben sie vorher nicht so bedacht. Und dann kommt es auch nicht da rein. Und wenn man sich über diese Vor- und Nachteile bewusst ist, dann kann man an dem Punkt, wo man nicht mehr weiterkommt, genau da ansetzen und da dann Hilfestellung liefern. Denn das ist ja nun mal der Knackpunkt beim guten Schreiben. Wenn es einmal auf Papier ist, ist es die Rohfassung und noch lange nicht die Endfassung. Und da trennt sich dann immer so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Wer schafft es, sich zu überwinden, nochmal an das bereits Geschriebene ranzugehen und es dann richtig gut zu machen?
Spannend. Zu diesem Buch, also das beinhaltet ja auch nochmal wieder die Tatsache, dass das ein großes Projekt ist. Wenn du sagst, eben man schreibt etwas und dann geht man nochmal in die Überarbeitung, daran wird das ja nochmal deutlich, was es für ein, in meiner Anmoderation vorhin habe ich gesagt, es ist ein Mammutprojekt. Das ist es ja in gewisser Weise auch wirklich. Und dazu gehört dann ja auch für mich das Thema Motivation. Wie schaffe ich es denn überhaupt, da dran zu bleiben? Oder wie sorgst du als Schreibberaterin oder Mentorin dafür, dass ich da nicht endlos prokrastiniere oder die Lust verliere oder was auch immer da so noch passieren kann?
Ja, also als allererstes schaue ich mir mit meinen Kundinnen immer sehr genau an, warum sie das Buch schreiben wollen. Denn das ist im Grunde genommen der Kern der ganzen Sache. Das ist die intrinsische Motivation. Und wenn die nicht wirklich stimmt, dann wird es meistens nichts. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte ein Buch schreiben, um damit Geld zu verdienen, dann ist das wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt, weil mit einem Buch Geld zu verdienen, ist sehr schwierig. Wenn aber jemand sagt, ich möchte mein Buch nutzen, um neue Kunden zu akquirieren oder es für meine PR zu nutzen, dann haben wir einen guten Grund, das Projekt zum Ende zu bringen. Und zu deiner Frage der Motivation oder des Dranbleibens, eine weitere Sache, die ich sehr genau bearbeite mit meinen Frauen, ist die Projektplanung. Ich nenne es ja auch immer Buchprojekt, weil es mir wichtig ist, dass es eben keine Lebensaufgabe wird, sondern ein Projekt ist. Und das Wichtige an einem Projekt ist, dass es einen Anfang hat, eine Mitte, aber ganz, ganz, ganz wichtig, es hat auch ein Ende. Und dieses Ende muss in Sicht sein. Und die Orientierung dahin muss da sein. Und dementsprechend schaue ich mir immer genau mit meinen Frauen an, was sind die Schritte, die ich gehen muss, um das Ende zu erreichen? Und wie plane ich meine Zeit für diese Schritte? Also Klarheit und Fokus und das Ende in Sicht. Und ja, natürlich ist es viel Arbeit. Aber wenn ich weiß, dass ich das nur für einen begrenzten Zeitraum auf mich nehme, dann kann man es sehr viel besser angehen, als wenn man das Gefühl hat, das ist ein riesenhoher Berg, bei dem die Spitze noch ganz weit in den Wolken liegt. Und das motiviert dann auch immer noch mal mehr, wenn man diesen Projektplan sich gut aufgestellt hat.
Das finde ich ganz schön. Das sind ja jetzt auf zwei Ebenen Ansätze, um das Ganze motiviert zu verfolgen. Also ja, wirklich dieses Warum auf der einen Seite, das ist ja auch ein ganz starker Motivationsfaktor für alle möglichen anderen Entscheidungen, ja auch für die Entscheidung, warum gehe ich überhaupt, bin ich überhaupt in die Selbstständigkeit gegangen, warum bin ich jetzt hier Coach geworden? Da steckt ja viel von Sinnhaftigkeit oder die Suche nach etwas Sinnhaftem dahinter. Und der andere Punkt, den du ansprichst, die reine Organisation, ich brauche einfach einen guten Plan und ein gutes und ein Projekt mit Anfang, Mitte und Ende. Ja. Das leuchtet mir völlig ein und das knüpft ja, finde ich, auch nochmal schön an das, was du so am Anfang gesagt hast, so die Frauen zu unterstützen, mit ihrem Wissen, mit ihrer Erfahrung, mit ihrer Idee in die Welt zu gehen. Eben nicht mit dem, ich sag mal, etwas pragmatischen und nicht besonders günstigen Ziel, ich will damit Geld verdienen, sondern wirklich mit dem rauszugehen, was habe ich für mich erkannt, was ist wesentlich, was ist wichtig. Und da können viele andere eben auch von profitieren, die ähnliche Themen haben, die sie so bewegen.
Ja, ich habe gerade ein Beispiel im Kopf, was ich auch wirklich liebe. Eine Kundin hat Präsenz und Wirkung trainiert für Unternehmen, häufig auch im Sales, aber auch sehr viel online. Und im Anschluss an ihre Trainings wollten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen gerne tiefer einsteigen und noch weitere Informationen haben. Und dann musste sie bis vor kurzem immer Bücher ihrer Mitbewerber empfehlen. Und das hat ihr wirklich gestunken, weil sie dachte, das, was ihr geschrieben habt, das ist okay, aber das kann ich mindestens genauso gut. Und sie wollte natürlich, dass ihre ehemaligen Teilnehmenden, wenn die das Buch in der Hand haben, an sie denken und nicht an irgendjemand anderen. Und das war eine tolle Motivation.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, wir haben dich ja jetzt schon so ein bisschen aus verschiedenen Rollen mit verschiedenen Denkrichtungen kennengelernt. Und ich habe ja eben auch schon mal von einem Funnel gesprochen. Wenn ich auf deine Webseite gucke, hast du ja auch im Grunde da eine Funnel-Möglichkeit geschaffen, nämlich mit so einem kleinen Appetizer deiner Arbeit. Du hast ja auch ein 0-Euro-Produkt. Magst du mal ein bisschen unseren Zuhörerinnen am Ende nochmal deutlich machen, wie kann man Zugang zu dir und deiner Arbeit bekommen? Vielleicht eben auch dieses kleine Einstiegsprodukt nochmal genauer erläutern und wie arbeitest du dann konkret? Wie kann es gehen? Ein bisschen Bühne frei für Eigenwerbung hier. Das ist der Podcast auch immer gerne.
Ja, super, vielen Dank. Ich habe sozusagen eine Checkliste erstellt mit den 5 wichtigsten Schritten, die man sich überlegen sollte, bevor man ein Buch schreibt. Viele davon haben wir gerade hier schon angerissen. Das ist Zielgruppe, was ist mein Ziel, wie viel Schreibzeit kann ich erübrigen, aber auch Eigenverlag oder klassischer Verlag, also wirklich die wichtigsten Schritte. Und genau, wer das haben möchte, da freue ich mich. Gibt es auf meiner Homepage, das ist www.expertinnen-buch.de.
Verlinke ich und auch hier in den Shownotes.
Großartig, vielen Dank. Auf LinkedIn freue ich mich auch immer sehr über Kontakte, da bin ich auch sehr aktiv. Und ja, Zusammenarbeit startet. Ich habe dieses Jahr tatsächlich einen kleinen, kurzen Workshop mal Ende Februar zum Thema Marketing. Nicht wie vermarkte ich mein Buch, sondern wie kann ich mein Buch, wenn ich schon eins habe, maximal für mich nutzen? Was gibt's da für Möglichkeiten? Wie kann ich das umsetzen? Und Ende März mache ich nochmal Zeitmanagement, weil das natürlich ein Thema ist, was viele umtreibt, weil wir natürlich wissen, wie lange brauchen wir, um einen Blogbeitrag zu schreiben? Oh mein Gott, wie lange wird es dann dauern, ein Buch zu schreiben? Und um diese Hürde ein bisschen leichter nehmen zu können, mache ich Ende März einen kurzen Workshop zum Thema Zeitmanagement, damit das vielleicht leichter fällt. Und informiere über die Termine und über die Zugänge in meinem Newsletter. Und habe, wer schon wild entschlossen ist, ein Produkt, das nennt sich Kickstart Buchprojekt. Da planen wir einmal gemeinsam alle Schritte, die gemacht werden müssen, um am Ende eine Gliederung in der Hand zu haben, eine Kapitelstruktur. Und im besten Fall können meine Damen dann sofort losschreiben, weil wir alle Zweifel ausgeräumt haben, alle Überlegungen getätigt haben und dann sehr strukturiert loslegen können.
Danke, das klingt sehr interessant und auch danke für die vielen motivierenden, interessanten Einblicke jetzt hier aus unserem Gespräch. Ich denke, das war eine Folge, wo gerade die Zuhörerinnen, die schon eben auch ein bisschen weiter sind in ihrem Business, viele, viele Anregungen mitnehmen konnten. Und vielleicht wächst ja gerade da so im Stillen die Idee, ich schreibe mein nächstes Buch.
Wenn das auf der Vorhabenliste für 2026 steht, dann ran an den Speck.
Ja. Danke, liebe Melanie.
Ich danke dir, Bettina. Bis dann.
Für heute sage ich Tschüss und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Du kannst dich natürlich jederzeit auf www.bettina-bergmann.de über meine Coachings und Programme informieren. Und eine Riesenfreude machst du mir, wenn du meinen Podcast bei Apple oder Spotify bewertest und ihn mit deinen Coaching-Kolleginnen teilst. Bis zum nächsten Mal, auf in die Selbstständigkeit, weil du kannst, was du willst, deine Bettina.